Abend. Das mache ich morgens auch immer, sage ich schönen guten Morgen.
Morgen.
So geht es dann, wenn ich im Spiegel gucke. So ist es. So ein wunderschönes Lied, ne? Was für ein König, der so alles gibt. Ich habe mich vorhin so in dem, es ist immer witzig, aber ich liebe Schuhe. Ich habe nicht mehr Schuhe als meine Frau, aber ich bin auf einem guten Weg. Und da kann man sich schon wiederfinden, ne? In so kleinen Dingen im Leben einfach. Und das ist ja dann das Interessante daran. Nee, nicht weglaufen jetzt. Geh mal, sag mal, Papa, komm mal. Oh, ist schlecht. Ganz schlecht. Kinder, ne, das von dem kleinen Kind, das auch nicht wirklich Ruhe geben konnte in so einer Gemeinde. Und dann die Eltern kamen und haben es rausgetragen und das Kind hat sich noch festgehalten am Türrahmen und hat reingerufen, betet für mich. So kann das passieren. Ne? So schnell verändert sich das Leben. Gute Frage heute Abend. Warum geht es uns eigentlich nicht gut, obwohl es uns gut geht oder wie wir das auch immer rumnennen möchten? Ist klar, die Deutschen, die sind so verrufen als das Volk, das am meisten klagt in dieser Welt, obwohl es uns tatsächlich im Verhältnis zu, ich würde mal sagen, zu der ganzen Welt, diesen Globus, extrem gut geht. Egal, ob es vom Gesundheitssystem angefangen, vom Schulsystem, unserem Straßensystem, obwohl wir immer gerade in die Baustelle fahren, die wird gerade gebaut, wenn ich Auto fahre, ne, und der Zug fährt gerade nicht, wenn ich Zug fahre und lauter so Dinge. Aber es ist ganz interessant. Vor kurzem saß man im Zug, kamen vom Flughafen zurück und der Zug blieb eben stehen dann bei Weingarten und dann war ein bisschen Remi Demi gewesen im Zug und die Schaffnerin, die war natürlich die Schuldige, die muss ich dann immer anhören. Und dann war einer drin gesessen und er sagte, ja, die Bahn, die kann was von mir lernen. Oder wie er das gesagt hat auf Schwäbisch, ne? Ich hab mein kleines Autole, das schaffe ich immer in die Werkstatt. Und mein kleines Autole, das bleibt nie stehen. Das fand ich auch hilfreich für die Schaffnerin. Ne? Die hat auch versucht, ihm zu erklären, dass es nicht immer so ist. Kann ja auch mal passieren, dass es tatsächlich mal stehen bleibt. Neu? Durst et. Das ist ganz einfach. Macht's nicht. Weil es ja nicht von der Deutschen Bundesbahn ist, das Auto. Von daher bleibt es auch nicht stehen. So ist es. Ne? Es ist erstaunlich. Und ist erstaunlich auch, wenn ich in mich selbst reinschaue. Also wenn ich das manchmal reflektiere, was in der Welt los ist, wenn ich die Nachrichten lese, bad news are good news, so schlechte Nachrichten sind eigentlich gute Nachrichten für uns, weil die wollen wir ständig hören. Irgendwie nicht, aber irgendwie doch. Und es reizt uns, da muss der Fernseher angeschaltet werden und dann müssen wir das sehen und dann wird noch ein Printmedia gekauft, ne, wo man noch nicht mal das Datum wirklich glauben kann, was drin steht, aber man muss es lesen, was da wieder passiert ist. Und es geht so auf unser Leben ein. Wir waren, meine Frau und ich, waren mit dem Fahrrad unterwegs bei Bad Tölz. Und da waren wir in einer kleinen Pension und beim Frühstück dann, es war ganz interessant, wenn man so in manchen Plätzen ist und dann guckt, was es so fürs Frühstück gibt. Ne? Und da standen so verschiedene stille Wasser dort. Und da waren Steine drin. Und das eine Wasser war, ich weiß gar nicht mehr für was, ne? Und das eine war, dass man keine grauen Haare bekommt wahrscheinlich, ne? Und das andere, dass man immer lustig ist und das andere, dass man so wird wie der Heinz Spindler und, ne? Und manche haben es gar nicht getrunken, weil sie ja nicht so werden wollten wie ich. Aber ich habe das ein bisschen so angeguckt und dann saßen wir dort zum Frühstück und dann kamen die Nachrichten und die Frau, die Besitzerin von der Pension ist und die das Wasser da hinstellt, ne, die kommt dann und sagt, hey, in der Welt wird es immer schlimmer. Da kann man ja Angst bekommen, was da los ist in dieser Welt. Und das hat mich echt erstaunt, weil sie hatte auch im Wasser dort stehen gegen Angst. War wirklich so. Und scheinbar hat sie es nicht getrunken morgens, ne? Oder es funktioniert nicht. Und das fand ich sehr interessant, weil ich dann mit ihr sprach und sagte, gell, die Welt wird immer schlimmer. Ja, die wird immer schlimmer. Und dann sagte ich, man kann wirklich Angst bekommen, gell. Oh, und man kann wirklich Angst bekommen. Und ich sagte zu ihr, und es ist noch nicht alles, es wird noch schlimmer. Was? So, ja, es wird noch schlimmer. Sagt Jesus. Aber gut ist, wenn man den Gott kennt, der das alles in der Hand hat. Ist gut, wenn man den kennt. Wenn man den kennt, wisst ihr, der nicht ein paar Steine ins Wasser wirft und sagt, trink mal, versuch mal, sondern der das Wasser des Lebens gibt, und zwar umsonst, Jesus Christus. Und es stimmt schon, dass Menschen, die erlöst sind durch Jesus Christus, die können auch ganz anders leben in dieser Welt. Wahr ist, dass wir uns auch gefangen nehmen lassen von dieser Welt, weil wir in dieser Welt leben. Wahr ist aber auch, dass es in uns liegt und an uns liegt, dass wir uns ausrichten immer wieder auf diesen ewigen Gott. Eigentlich auf diese Aussage, Gott ist treu. Wer könnte es anders sagen in dieser Welt als Menschen, die das erfahren haben, dass dieser König Mensch geworden ist, auf diesen Planeten gekommen ist und am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat. Wer das glauben darf, wer anders in dieser Welt könnte das sagen? Heute begann der Ramadan in der muslimischen Welt. Und Abermillionen von Menschen versuchen durch Fasten und Beten, und zwar zu so einem Maß Fasten und Beten, dass manche selbst ihren Speichel nicht runterschlucken, sondern ausspucken, weil sie sonst das Gesetz brechen würden. Es gibt es auch unter Juden, so ein frommes Fasten. Und sie versuchen irgendwie, einen gnädigen Gott zu finden. Irgendwie. Weil es auch plagt. Es plagt sie auch. Dass wir eigentlich Not haben in dieser Welt. Not. In meinem Herzen ist Not, in meinem Leben ist Not. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, was noch alles kommt, und es ist weltweit das Gleiche, weil die Herzen weltweit das Gleiche sind. Und das finde ich sehr interessant. Wir sind nicht ausgenommen davon, niemand. Ob ich eine Rolex trage und einen Ferrari fahre, ich habe genauso Ängste. Und dann trifft man immer ab und an mal so Menschen, wie wir jemanden getroffen haben in Serbien, in so einem Elendsviertel von Romas. Es war ein Müllberg, auf dem diese Menschen lebten. Es waren, weiß nicht, vielleicht 2500 Menschen lebten da drauf. Die mussten alle im Bürgerkrieg fliehen und die sind alle nach Serbien rein, gedrängt worden dann auch, die Romas. Und dort in Belgrad, dann in der Hauptstadt, gab es einen Müllberg, auf den sind die dann angesiedelt worden. Da gab es dann so kleine Hütten, in denen haben sie gehaust, manche Hütten sind niedergebrannt. Und glaub, über 70% der Menschen, die dort lebten, waren unheilbar krank. Die allermeisten hatten Krebs, weil auf diesem Müllberg, es war alles so giftig. Und wenn man auf diesem Müllberg durch die Regenzeit gelaufen ist, dann ist man wortwörtlich bis zu den Knien eingesunken im Matsch. War Sommer, wenn Sommer dort ist, ist es prügelheiß, dann war das natürlich alles staubtrocken. Und so haben die Leute es immer aufgenommen, dieses Gift. Entweder in Atem oder eben durch die Haut. Und oftmals hatten sie nur das Wasser von der Save oder von der Donau. Und eine Großteil dieser Menschen, wie gesagt, war unheilbar krank. Und auf diesem kleinen Müllberg, da gab es eine kleine Gemeinde. Da haben sich Menschen getroffen, die mitten in dieser Not, in dem Schmutz, diesen König dieser Welt kennengelernt haben. Den Herrn des Universums, Jesus Christus. Und die dann so überwältigt waren von der Liebe von Jesus und merkten, wir sind echt verloren, wir sind hoffnungslos verloren. Es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt das Schöne haben da in Belgrad, da können wir doch im schönsten Stadtteil leben. Wir werden genauso verloren. Wir haben zwar ein schönes Haus, schöne Uhr, klasse Auto, wir sind gesund, aber sind verloren, auf ewig verloren vor diesem ewigen Gott. Und es gibt keine größere Tragödie, als verloren zu sein bei diesem ewigen Gott. Und diese Menschen, die haben sich retten lassen von Jesus Christus. Und mitten in diesem Schmutz haben sie Jesus gefeiert, den Herrn des Lebens, weil sie wussten, und da wird es ja oft handgreiflich, ihr Lieben, das ist ja, wir haben dieses Jahr, haben wir diese Jahreslosung, dass wir die Stadt, die droben liegt, suchen. Ist es wirklich so? Das ist die Frage tatsächlich für uns. Ist es wirklich so? Für die jetzt heute Abend mal, die was damit anfangen können, ist es wirklich so? Ist es wirklich die Tatsache, leben wir so, dass wir die Stadt suchen, die droben liegt? Ist es deswegen, dass wir unser Haus immer schöner, immer größer bauen und eine Not haben, weil wir nicht wissen, wie wir es bezahlen sollen? Es darf keiner krank werden. Und die Kinder, die sind auch immer so undankbar. Wir haben alles abgearbeitet für euch. Habe ich auch schon gehört. Und kein Wort des Dankes. Nö, ich würde gerne das Stückle dahin noch haben. Da würde ich auch gerne ein Haus drauf bauen. Ein bisschen größer noch als deins, Papa. Weil ich liebe so die Navigationsgeräte. Mit denen kann ich mich dann durchnavigieren durch mein großes Haus. Durch die vielen Zimmer, die ich gar nicht brauche. Aber die machen wenigstens was in meinem Leben, die bereiten mir Sorge. An die denke ich immer, weil ich nicht weiß, wie ich das bezahlen soll. An die Plage. Ist doch interessant. Auch bei Menschen, die sagen, ich suche die Stadt, die droben liegt. Deswegen sind diese Menschen oft auch genauso unfröhlich und unfreundlich wie die Menschen, die diesen Gott gar nicht kennen. Weil wir uns genauso treiben lassen von dieser Welt. Ich brauche die Schuhe. Die brauchst du eigentlich gar nicht. Doch, doch, ich brauche die. Die sind so toll, die sind so anders, die sind so schön, die passen zu meinen Hosen, die passen, passen, passen. Ich brauche die Uhr, ich brauche dies, ich brauche jenes. Wenn es nach mir gehen würde, ich hätte eine Uhrensammlung zu Hause. Schuh- und Uhrensammlung. Ist komisch eigentlich. Ich denke mir manchmal, für was brauchst du das eigentlich? Du hast nur zwei Arme. Naja, man kann sie vielleicht bis darauf. Es gibt ja Uhren mit dehnbaren Armbändern. Noch eins um den Hals. Und es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, wenn einer zu mir nach Hause kommt, dann kann mir ein bisschen was zum Vorzeigen. Ist doch nicht verkehrt. Man darf sich doch mal ein bisschen was gönnen im Leben. Und dann jage ich nur dem nach. Und erstaunlicherweise, ab und zu im Leben beginnen wir dann das Nachdenken und sagen, warum bin ich eigentlich nie zufrieden? Ich habe da Werte rumliegen, ich habe Werte rumstehen. Und bin gar nicht zufrieden. Seltsam. Und als ich dort war, auf diese kleine Mülldeponie, und habe da in diese kleinen Hütte, es war richtig, so war es. Es war feucht, es war schmutzig, es hat nicht gut gerochen, auf jeden Fall nicht so, wie ich mir vorstelle, dass es riechen müsste. Es war stockig da drin. Und ich sagte dann, das ist eigentlich nicht, wozu wir Menschen geschaffen wurden, das ist ja die Hölle auf Erden. Und im Anschluss an diesen kleinen Weihnachtsgottesdienst hat mich dann eine Frau gebeten, zu ihr zu kommen. Und die hat durch einen Übersetzer mit mir gesprochen und sagte, was wir hier benötigen ist nicht besseres Wasser und auch nicht bessere Lebensumstände. Wir benötigen ein verändertes Herz, das ist, was wir benötigen. Das hat mich getroffen, vergesse ich nie mehr. Die Frau war schwer krebskrank, 4 kleine Kinder, der Mann Ertrinker, das Haus, die kleine Hütte abgebrannt. So war es wirklich. So ist es manchmal. Dann schaut mich die Frau an und sagt, wir benötigen nicht bessere Umstände, weil die verändern unser Herz nicht, wisst ihr? Die Umstände verändern nicht unser Herz. Umstände offenbaren nur unser Herz. Das ist die Wahrheit. Umstände offenbaren unser Herz. Umstände offenbaren, wer ich bin. Wenn es mir wirklich dreckig geht im Leben, wenn ich wirklich alles verliere im Leben, wenn ich wirklich nicht das bekomme, was ich immer wollte und mir es doch zusteht, glückliches Leben, gute Nachbarn, Gesundheit, Erfolg, die Arbeitsstelle, die ich mir gewünscht habe, die richtigen Noten, ich habe doch hart gelernt. Soll es auch geben. Und immer ich nicht. Wisst ihr, das offenbart dann, wer wir wirklich sind. Das offenbart es. Es offenbart nicht, wer wir sind, wenn der Kühlschrank voll ist und alles passt. Da kann jeder sagen, oh, preis Gott und was ist das für ein tolles Leben. Ne? Und es ist ja oft gerade nicht so im Leben. Was ist das für ein tolles Leben? Weil es könnte immer noch ein bisschen mehr sein. Immer noch ein bisschen mehr. Der Cristiano Ronaldo, der große Spieler CR7 bei Real Madrid, der sagte doch glatt, der verdient 15 Millionen Euro netto im Jahr, ohne seine Tantiemen für alles Mögliche, was er sonst noch macht. Der sagte doch glatt, ich glaube, ich muss einen Verein verlassen, weil ich bin nicht wirklich wertgeschätzt. Das ist schon ein Problem, ne? Das ist ja echt ein Problem. Die Kinder der armen Leute, der Arbeitslosen, die kaufen deinen Dress, damit du noch mehr Geld verdienst. Und du bist nicht wertgeschätzt. Das ist echt ein Problem, wenn du 15 Millionen im Jahr verdienst und bist nicht wertgeschätzt. Puh. Weil es können noch 10 mehr sein. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wohin damit. Muss ich auch sagen. Aber immerhin, ich bin wertgeschätzt. Das bin ich wert. Und ist alles vergänglich, sagt die Bibel, alles. Im Alten Testament gibt es einen Mann, König Salomo, der hat ein Buch geschrieben, das Buch der Prediger. Und er sagte, letztendlich ist es alles eitel. Alles eitel. Alles eitel. Es vergeht alles. Was bleibt von dem, der da vorne steht? Nichts, ihr Lieben. Nichts. Die stolzesten Menschen lagen schon plötzlich in einer Holzkiste und die war zwar auch ganz edel, und auch extrem teuer. Aber irgendwie sehen sie alle gleich aus, wenn sie da drin liegen. Das ist die Wahrheit. Die einen sind nur ein bisschen geschminkt, können das anziehen oder wird ihnen angezogen, was sie schon immer anziehen wollten. Aber letztendlich ist da kein Unterschied. Vielleicht geht es einfach nur so weiter, immer geschminkt, immer schön die Maske auf. Nur der Realität nie ins Auge schauen. Bis zum Schluss. Aber die Wahrheit ist, dass wir Menschen so angreifbar sind. Und es ist die Wahrheit, was die Frau sagte. Wir benötigen nicht bessere Umstände, das stimmt gar nicht. Wir benötigen ein verändertes Herz. Ein Herz, das dankbar ist. Ein Herz, das Vertrauen hat. Ein Herz, das sich wirklich freuen kann. Ein Herz, das geben kann, weil es überreich beschenkt ist. Ein Herz, das Danke sagen kann. Das Übervolles voller Dank. Das benötigen wir. In Deutschland ist es so, dass die Deutschen durchschnittlich 18 Mal im Jahr zum Arzt gehen. In anderen Ländern gehen sie nur durchschnittlich 3 bis 4 Mal zum Arzt. Die Deutschen sind permanent auf Sicherheit und Vorsorge bedacht. Permanent. Wir können sich noch ein bisschen mehr absichern. So ein Schulbub, der ist schon fast überversichert. Ist schon alles vorgesorgt. Man weiß ja nie, was kommt. Guter Beruf, gute Altersabsicherung, gutes Angenommenwerden bei anderen Menschen. Immer die Frage, wie komme ich an, wie komme ich rüber? Jemand sagte mal, die 3 Ersatzretter in der westlichen Welt, Ersatzretter, es gibt ja nur einen Retter. Und das ist Jesus Christus. Aber der Ersatz dafür, den sich die westliche Welt geschaffen hat, das ist Reichtum, Ausbildung und Ansehen. Das ist ganz wichtig. So was auf der hohen Kante hat, eine super Ausbildung hat, am besten noch eine super Ausbildung auf der super Ausbildung drauf. Man weiß nie, Jungs. Man weiß es echt nie. Und Mädels. Man weiß es echt nie. Deswegen heiraten in Deutschland auch viele junge Menschen immer später. Weil es auch motiviert ist durch die Eltern, man weiß ja nie. Wir wollen doch nur was Gutes für dich. Das ist alles. Und das Beste für dich ist, dass wir unseren Willen umsetzen in deinem Leben. Siehst du? Und es ist unser Wille, dass es dir gut geht. Immer schön abgesichert. Deswegen sind auch manche ruhig, wisst ihr? Die Deutschen sind auch dafür bekannt, dass sie obrigkeitshörig sind. Das sehen wir manchmal. Ich rufe nicht auf zur Revolution, ne? Keine Panik. Aber es ist ganz interessant, ne? Die Benzinpreise. Das ist ja das, was uns extrem beschäftigt. Mal, da gehe ich nimmer hin, da tanke ich nicht mehr und doch steht die Tankstelle voll von vorne bis hinten. Und manche schon Franzosen haben gesagt, also ihr Deutschen seid echt interessant. Wir würden dann schon lange nicht mehr tanken. Aber die Deutschen sind bekannt dafür, obrigkeitshörig zu sein, weil es hat was mit unserem Status zu tun, weil wir sind sehr mit unserem Status. Letztendlich zählt der Status in unserem Leben, ihr Lieben. Das ist das Letzte, was wirklich zählt bei uns. Deswegen waren viele auch ruhig, nicht manche, viele waren auch ruhig im Nationalsozialismus. Waren einfach ruhig, weil der Status gezählt hat. Ich empfehle, die Biografie von Dietrich Bonhoeffer zu lesen, von Eric Metaxas. Da wird viel drüber geredet und geschrieben, wie Deutsche plötzlich ruhig waren. Weil man weiß ja nie, vielleicht hat ja der Hitler doch recht. Ich meine, was er macht, ist verkehrt, aber wer weiß, vielleicht gewinnt er. Und dann waren wir auf der Siegerseite. Lieber sind wir ruhig. Weißt du, so im kleinen Rahmen kann man schon mal drüber sprechen, dass es verkehrt ist. Aber nicht zu viel, sonst bist du vielleicht ein Verlierer, wenn er gewinnt. Status. Status. Und jemand sagte, die Angst in Deutschland war es eigentlich. Die Angst nach dem Ein- und Auskommen, die Angst nach dem Status in Deutschland war einer der Gründe auch, die den Holocaust ermöglicht hatten. Weil, und es hat mich sehr interessiert, warum kommt die Person auf so eine Aussage? Weil, wer mutig ist, zeigt Zivilcourage. Und wer Angst hat, der duckt sich weg. Und es waren sehr viele dabei, die hatten Angst gehabt, um ihr bisschen, was man noch haben kann. Von ganz oben bis ganz unten. Quer durchs Beet. Und es waren nicht bloß die Menschen, die sagten, es gibt keinen Gott. Da waren extrem viele dabei, die sagten, es gibt einen Gott. Da waren extrem viele dabei, die sagten, es gibt nur einen Gott. Und die haben sich trotzdem weggeduckt. Weil letztendlich hat nur der Status gezählt. Das führt, ich sage das deswegen, weil wir sehen, wohin sowas führen kann, ihr Lieben. Wenn mein Status, wenn mein Ein- und Auskommen, wenn mein Wohlstand, wenn mein Ansehen was zählt. Das ist ganz wichtig für euch Jungen. Weil ihr wächst auf in eine Seifenblasenwelt voller Lügen. Und ihr stellt es fest, dass diese Welt nicht das hält, was sie mir versprochen hat. Und ich habe gedacht, ich werde glücklich, weil das ist mir versprochen worden. Nichts davon ist wahr. Und vielleicht sitzen manche da und sagen, das stimmt. Wir haben alles. Wir haben Häusle, wir haben Geld. Wir planen das mit dem, was wir am meisten beschäftigt sind in unserem Leben, ich überziehe das jetzt, ist, welches Auto kaufen wir in 2 Jahren? Wo verbringe ich meinen Skiurlaub? Wo verbringe ich meinen Sommerurlaub? Wo verbringe ich meinen Pfingsturlaub? Wo verbringe ich meine Osterferien? Aber ehrlich gesagt, mir geht es so schlecht. Es könnte ein bisschen besser gehen. Und es ist einfach eine Sache, und das habe ich von der Frau gelernt, die sagte, wir benötigen ein anderes Herz. Das ist, was wir benötigen. Und dieses Herz kann nur der Gott schenken, der die Herzen geschaffen hat. Der die Herzen verändert. Nur dieser Gott kann plötzlich aus einem Herzen ein Herz machen, das mitten in so ein Dreckloch, und so nenne ich es. So habe ich es empfunden. Einen Menschen sitzen lässt, der dankbar ist. Verkrebst und genau weiß, dass das Leben jetzt durch die Finger rinnt, das irdische Leben wie Sand. Hoffnungslos, eigentlich. Aber voller Hoffnung. weil da ein Mensch sitzt, der hat es nicht bloß auf dem Lippen, ich suche die Stadt, die droben liegt, sondern er hat es im Herzen. Ein Mensch, der weiß, da gibt es noch was, da gibt es was viel Größeres. Da gibt es Gottes neue Welt und die hat schon in meinem Herzen begonnen durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus. Durch den Mann, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Der seine Hände durchbohren hat lassen, damit Gott mir zeigt, ich reich dir meine Hand, du armes, kleines Wesen in dieser Welt, der du versuchst, einem Glück nachzurennen. Und es irgendwie versuchst zu finden, manche auf religiöse Art. Ich war in Altötting. Altötting ist der Wallfahrtsort schlechthin in Deutschland, ließ ich mir sagen, der römisch-katholischen Kirche. Und ich war erschüttert, dass ich ein altes Frauchen, tut mir leid jetzt, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber so kam ich mir vor, ein altes Frauchen auf Knien mit einem gemieteten Kreuz, das man dort auch mieten kann, mit dem gemieteten Kreuz auf dem Rücken, um die Wallfahrtskirche auf Knien gekrochen ist, um was Gutes zu tun. Und ihr Lieben, ich stehe dazu zu dem, was ich sage, das ist verdorben. Das ist verdorben. Weil das ist ein Mensch, der müht sich ab und der findet nie Frieden. Der findet nie das, was er wirklich sucht. Frieden. Und Frieden finde ich nur, wenn ich Frieden mit Gott habe. Und Frieden mit Gott kann ich nur haben durch den Mann am Kreuz von Golgatha, durch Jesus Christus. Der sich selbst für uns gegeben hat. Der weiß, wie wir sind. Wir sind wie verirrte Schafe in dieser Welt. Und solange wir ein bisschen was zum Kauen haben, passt. Aber wenn das Leben wird wie eine Wüste, schon schwierig, dann sind wir hilflos. Und dafür ist Gott Mensch geworden, wisst ihr, weil diese Welt ist wie eine Wüste. Und irgendwann kommt sich jeder mal da drin so vor, ob es der ganz Reiche ist, der ganz Arme. Allein. Bloß. Und wie es später mal in der Offenbarung heißt, nackt. Das heißt, total hilflos, schutzlos diese Welt ausgeliefert. Dem Wohl und Wehe, den Ideologien, den Ideen in dieser Welt, hilflos ausgeliefert. Chancenlos. Da kannst du ein bisschen raufkommen zu mir. Und da reicht uns Gott die Hand in Jesus Christus und ist uns dann plötzlich gute Hürde, Stecken und Stab. Aber das erfahre ich nur, wenn ich mein Herz, egal wo ich herkomme, diesen Mann am Kreuz von Golgatha überlasse und sage, mach was draus, Jesus. Bring du Hoffnung da rein. Bring du diese Dankbarkeit herein, die dein Leben ausgezeichnet hat auf diesem Planeten. Der Herr Jesus, der hat mal für 5000 Menschen Essen gemacht. War so ein wandelnder Drive-In. Und damals war es ja Ride-In, ne? Man gab nur Kamele und Esel. Da ist man dann durchgeritten. Und die Menschen kamen und wollten ihn hören und wollten ihn hören und wollten ihn hören. Und seine Jünger, die hatten schon ein bisschen Angst gehabt. Die dachten, meine Herren, die wollen ja alle da bleiben und die müssen wir alle füttern. Und dann gehen sie zu Jesus und sagen, Jesus, du musst die Leute in die Dörfer schicken, die sollen sich da was zum Essen kaufen. Die heiße Theke hat noch offen, ne? Und Aldi hat auch offen bis 22 Uhr. Von daher sollen sie da hin und morgen früh können sie alle wiederkommen. Gestärkt. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger dachten sich, wahrscheinlich, also entweder ist er irgendwie wirklich witzig? Oder hat ihn ein bisschen durcheinander gebracht, die Menschenmenge? Aber irgendwie, wir wissen auch nicht so richtig. Und dann bekommt Jesus ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch von so einem kleinen Jungen. Und er nimmt den Brot und nimmt den Fisch. Und er schreit nicht seinen Vater an, weil er weiß, mein Vater ist nicht taub. Den muss man den anschreien. Mein Vater ist Liebe, der hört mich. Der hört mich. Weil das stimmt, was Psalm 34 sagt. Der Herr des Himmels schaut vom Himmel herab und sieht uns. und er hört das Gebet des Gerechten. Das hört er. Und Jesus Christus war gerecht und ist gerecht. Und er hat es genommen und hat seinen Vater gedankt. Und dann gibt es seinen Jüngern und sagt, gebt ihr ihnen jetzt zu essen, teilt's aus. Und niemand, der dort saß, ging hungrig nach Hause. Das ist der lebendige Gott. Das ist der lebendige Gott. Und viele Menschen, die dort saßen, glaube ich, das war das Größte, was sie jemals in ihrem Leben erlebt hatten. Und ich glaube, dass viele dort saßen und sagten, es gibt nichts Größeres, das wir noch in unserem Leben erleben können, als diesen wunderbaren Herrn, der uns so wunderbar versorgt. Habt ihr das gesehen, in was für eine Ruhe der das nahm, das bisschen Brot, bisschen Fisch? Und was für eine Zuversicht er seinem Vater im Himmel gedankt hat. Und ich glaube, dass manche dabei waren, die sagten, weißt du was, und das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Er kann den lebendigen Gott seinen Vater nennen, das kann ich gar nicht. Ich habe nur Angst vor dem. Ich habe immer Angst, dass ich alles verkehrt mache. Ich könnte nie lieber Vater sagen. Zwar auch 2000 Jahre danach nicht, obwohl ich immer das Vaterunser bete. Aber es ist eigentlich nicht mein Vater. Ich weiß gar nichts damit anzufangen. Und dieser Gott reicht uns die Hände in Jesus Christus und sagt, ich will dein lieber Vater werden. Das will ich. Ich will es, dass du ein Herz hast, das erfüllt wird von diesem Geist, der meinem Sohn bewegt hat auf diesem Planeten Erde. Ein Geist der Dankbarkeit. Ein Geist der Sicherheit. Der Geist, der dir sagt, was auch immer kommt, mein Vater im Himmel hat alles unter Kontrolle, hat alles unter Kontrolle. Das bedeutet Christsein. Wisst ihr, das bedeutet Christsein. Diese tiefe Gewissheit im Herzen. Ich habe einen lieben Vater im Himmel und dieser liebe Vater, der hat alles unter Kontrolle. Der hat sogar einen Tod unter Kontrolle. Der hat jede Sünde unter Kontrolle gebracht am Kreuz von Golgatha. Jeden Hass, alle meine Sorgen hat er unter Kontrolle. Und das weiß ich seit dem Tag, als ich das glauben durfte, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Der Ramadan, wie es gerade läuft, sind viele Menschen da, die wollen sich mit Gott versöhnen. In der christlichen Religion, und ich mache es nicht schlecht, ich habe hohe Achtung vor Menschen, die ihr Gottesfurcht haben, hohe Achtung. Und es gibt viel zu wenig noch in unserem Volk, Gottesfurcht. Dann wird vieles anders laufen. Wir haben nur noch Menschenfurcht, Geldfurcht, Zukunftsängste. Das haben wir, aber keine Gottesfurcht mehr. Aber das sind Menschen, die versuchen, sich mit Gott zu versöhnen. Menschen, die gehen zum Abendmahl und hoffen, dass da Versöhnung stattfindet. Und gehen doch wieder unversöhnt nach Hause. Mit der gleichen Angst, mit den gleichen Sorgen, mit den gleichen Kribbeln, mit dem gleichen, ich weiß nicht, wie soll es noch weitergehen, wie soll das alles noch werden. Wisst ihr, das ist Religion. Aber wenn das Wahrheit wird für mich, wenn ich das glauben darf, das bedeutet Abendmahl, dass du, Christus, wirklich für mich gestorben bist. Du bist die Versöhnung. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist mein Versorger geworden. Der ewige Gott ist mein Versorger geworden. Und du hast dir das was kosten lassen. Nicht deine Nerven, sondern dein Blut. Und du hast mich erkauft und ich darf dir gehören im Leben wie im Tod. Weil ich weiß, das hier ist nicht alles. Deswegen muss ich hier auch nicht so leben, als wenn hier alles wäre. Das sind die zufriedensten Menschen, ihr Lieben, die hier so leben, wenn man denen anspürt, die wissen genau, das ist nicht alles hier. Das ist nicht alles. Das ist alles vergänglich, alles vergänglich. Aber das Reich Gottes ist ewig. Und dazu bin ich eingeladen durch Jesus Christus. Und ich habe einen freien Eintritt bekommen durch das Blut von Jesus Christus, weil ich ihm glauben und vertrauen darf. Dem, der dann sagte, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Wie viel Sorge habt ihr? Und diese Worte stimmen, ihr Lieben, diese Worte stimmen. Wenn mein Herz erfüllt ist von Christus, dann weichen plötzlich diese Sorgen. Wie soll das Leben noch werden? Weil du bist ja mein Leben, Jesus. Also der den Tod bezwungen hat, Freunde, der würde auch noch mit meinem bisschen Leben fertig werden. Der das Grab überwunden hat, der würde wohl noch mit meinen Sorgen fertig werden. Der einfach ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch nimmt und für Tausende von Menschen einfach Essen bereitet, indem er seinen Vater Danke sagt, der würde wohl auch noch für mich sorgen können. Die Frage ist nur, ob mein Herz ihm gehört, wisst ihr? Nicht meine Lippen, dass ich alles nachreden kann. Dass ich auch einer bin, ich weiß, wann man die Hände hebt, ich weiß, wann man so singt, ich weiß, wann man aufsteht, ich weiß, wann man sich hinsetzt. Ich weiß auch ganz genau, wo man sitzt am Sonntag. Habe ich auch schon alles erlebt. Ich saß tatsächlich mal auf dem verkehrten Platz. Peinlich. Peinlich. Und die Leute haben mich das auch wissen lassen, dass ich auf dem verkehrten Platz sitze. Aber das ist unser Platz. Ich habe mal einen Mann eingeladen vor einer Kirche, kniete der, der hat gebettelt. Und ich habe zugeguckt, wie das ist, die Leute alle, die da reingehen, ob ihnen der Gottesdienst war, wie wir Christen das brauchen, um Burnout. Eine ganz große Not. Ich mache mich nicht lustig drüber. Aber da ging es dann so ein thematischer Gottesdienst, das brauchen wir heute, thematische Gottesdienste. Und wir kümmern uns dann um uns selbst. Wir müssen uns darum kümmern, dass der lebendige Gott im Zentrum ist, ihr Lieben. Darum müssen wir uns kümmern. Und wenn wir uns darum kümmern, dass der lebendige Gott im Zentrum ist, dann werden wir Menschen, die extrem dankbar sind. Du bist der Herr meines Lebens, du bist das Zentrum meines Lebens. Du bist die Versöhnung, du bist die Quelle des Lebens. Du bietest mir Wasser des Lebens umsonst an. Bei dir muss ich nichts bezahlen, Jesus. Bei dir muss ich auch keinen Mitgliedsantrag unterschreiben. Bei dir muss ich nur sagen, danke. Danke, dass du mich gekauft hast mit deinem Blut. Und als ich dazu guckte, als alle so in die Kirche reingegangen sind, niemand hat sich um diesen Mann gekümmert, weil wir das schon wissen, ein Bettler gibt mir nichts. Da tust nichts Gutes. Und als dann so alle drin waren, habe ich zu ihnen gesagt, komm, steh auf. Geh mit mir rein in die Kirche. Ne? Der kam aus irgendwo aus Rumänien, das war in Roma. Und ich dachte, wenn er in die Kirche geht, dann hört er wenigstens was von Jesus, das tut ihm gut. Und er ging dann auch mit mir rein und dann standen doch die netten Damen des Empfangskomitees. Und wir wollten uns gerade auf zwei Stühle setzen und die netten Damen des Empfangskomitees sagen, nee, da können Sie sich leider nicht hinsetzen. Das sind unsere Stühle. Ja, wir müssen ja auch wo sitzen, ist klar. Und ich sagte, nee, wir setzen uns da jetzt hin. Und die Frau sagte mir nochmal, nee, wir sitzen da. Und dann sagte ich der Frau, Sie setzen sich jetzt da hinten auf die Treppenstufe und wir setzen uns da hin. Das hat sie dann auch gemacht, treu und brav. Und dann dachte ich, naja, eine tolle Sache, ein paar Lieder, Predigt, kommt bestimmt was von Jesus vor. Nichts, nichts, ihr Lieben, nichts. Einmal kam der Name Jesus vor in dem ganzen Gottesdienst, weil wir uns um uns gekümmert haben, um unser Burnout-Syndrom, wie schlecht es uns geht. Und ich habe gehofft, dieser Mann hört was von Jesus. Und das sind unsere Probleme, wisst ihr, weil wir im Zentrum stehen. Wenn der vergängliche Mensch im Zentrum steht, mit all seinen Gebrechlichkeiten, mit all seiner Hoffnungslosigkeit, was soll dann rüberkommen? Gebrechlichkeit und Hoffnungslosigkeit. Der lebendige Gott muss im Zentrum stehen. Der Gott, der sagt, sorgt euch nicht. Aber das kann er nur, wenn er das Zentrum unseres Lebens ist, in Jesus Christus. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Das habe ich noch gar nicht kapiert. Ich dachte, das ist alles. Betrachtet die Raben, sie säen nicht, ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Das muss man aufpassen bei uns in der Gesellschaft, weil mittlerweile Vögel fast mehr wert sind als Menschen. Überall Naturschutzgebiete, man müsste mal Menschenschutzgebiete aufbauen. In einer Gesellschaft, in der jedes Jahr knapp 100.000 Kinder abgetrieben werden. Wo baut man Menschenschutzgebiete auf? Ist aufgebaut worden am Kreuz von Golgatha. Ist, wenn du Schutz suchst, dann komm zum Kreuz. Wenn du Frieden suchst, komm zum Kreuz. Wenn du Versöhnung suchst, komm zum Kreuz. Wenn du Zukunft suchst, komm zum Kreuz. Wenn du Wasser des Lebens suchst, komm zum Kreuz. Wenn du das suchst, was hier steht, und du sagst, das wollte ich gerne empfinden. Ich wollte es gerne empfinden, wenn das heißt, betrachte die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das auf dem Feld steht und heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt euch auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht. Heute ist eine Sendung nach der anderen, geht es ums Kochen. Was wir essen, essen, essen. Oh, habt ihr das gesehen, habt ihr das gesehen, habt ihr das gesehen? Das ist interessant. Was wir uns kümmern, nur noch um das. Bio, Bio, Bio. Das ist erstaunlich, das Wort Gottes ist extrem aktuell. Nur das richtige Essen. Nur das Verkehrte. Oder was ihr trinken sollt, beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt. Das bedeutet, Jesus sagt, die Völker, die keinen Vater im Himmel kennen, die zwar eine Riesenfurcht haben vor irgendeinem Gott, aber die keinen Vater im Himmel kennen. Weil Jesus sagt, euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Und jetzt kommt der Schlüssel. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Da kommt noch was und es tut so gut. Und es verändert Menschen in dieser Welt. Ein Freund in Indien hat mir gesagt, als ich ihn fragte, was ist jetzt der Unterschied in den Slums zwischen Christen, Menschen, die Jesus nachfolgen und Menschen, die Jesus nicht kennen. Und er sagt mir, ich zeig dir was, Heinz. Und wir sind an so einer kleinen Arbeiterzeltstadt vorbeigefahren. Die Menschen sind extrem arm. Da sitzen die kleinen Kinder mit dem Hammer auf der Straße und zertrümmern die Steine. Die Frauen tragen die schweren Ziegelbrocken. Und die Männer sterben oft im Alter zwischen 35 und 40, weil sie an diese Strapazen im Leben nicht aushalten. Und er sagte mir, siehst du einen Unterschied, Heinz? Und ich habe einen Unterschied gesehen. Da war ein kleines Zelt und das Zelt gehörte Menschen, die kamen zum Glauben an Jesus Christus. Ihre Umstände haben sich keinen Deut verändert, ihr Lieben, keinen Deut. Die hatten nicht mehr Geld, die hatten immer noch das gleiche schmutzige Wasser. Die schliefen immer noch an der gleichen dreckigen, lauten Straße. Aber das Drumherum war sauber und es war schön. Und er guckte mich an und sagte, und das ist der Unterschied, Heinz. In ihrem Leben ist es aufgeräumt und plötzlich ist außen herum auch aufgeräumt. Es sind Menschen, die wissen, in dieser Welt, das ist nicht alles. Die sind nicht fatalistisch und geben einfach alles, lass fahren dahin. Nee, nee. Aber die wissen, da kommt noch was. Und solange wir auf diesem Planeten leben, Planet Erde, wollen wir so sehr, dass unser Leben dazu dient, dass andere sehen, da kommt noch was. Wir wollen anderen zeigen, dass dieser Jesus Christus lebt, dass er regiert, dass er unser Herz verändert, Hoffnung gibt, Liebe gibt, Freude gibt, Zuversicht. Mitten in den Tränen, ihr Lieben, mitten in den Tränen, mitten am Grab, Zuversicht. Ich weiß, das ist nicht alles. Mein Erlöser lebt, das hat man vorhin gesungen. Und das weiß ich, mein Erlöser lebt. Wer das heute Abend nicht weiß, ihr Lieben, der mag entweder sagen, naja, ein bisschen lang geredet. Der mag vielleicht sagen, naja, auch interessant. Der mag irgendwas sagen, der mag vielleicht sagen, war ein interessanter Abend. Aber der geht mit der gleichen Hoffnungslosigkeit nach Hause, wie er gekommen ist. Wer das nicht von ganzem Herzen sagen kann, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das habe ich mir nicht erworben, indem ich besonders fromm lebte, besonders angestrengt, sondern das habe ich mir schenken lassen von diesem Erlöser. Ich habe mich einladen lassen von dem, der sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Egal wie alt du bist. Egal wie alt du bist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken. Und ich werde euch Frieden schenken für eure Seelen. So was es sucht. Und euer Leben wird so sein wie das Leben dieser Frau auf diesem kleinen Müllberg. Und ihr werdet es plötzlich im Herzen haben. Wir brauchen nicht bessere Lebensumstände. Es wäre schön, wenn es so wäre, ja? Und ich sehe mich auch manchmal da drin gefangen, nach besseren Umständen zu kämpfen. Aber letztendlich ist es das nicht. Wir benötigen ein verändertes Herz. Das ist alles, was wir brauchen. Ein Herz, das tief drin weiß, du bist mein lieber Vater. Und was soll mir Größeres passieren? Du hast den Tod bezwungen, du hast die Sünde bezwungen, die Tränen bezwungen, die Hoffnungslosigkeit. Und durch dich weiß ich, das hier ist nicht alles. Deswegen lebe ich mit Freude in dieser Welt voller Dankbarkeit und lade andere dazu ein. Zu diesem Vater im Himmel. Das ist mein Auftrag. Nicht rumkrummeln und brummeln, und, ist alles so schlecht und immer teurer und immer schlechter. Nee, ich weiß, es ist so. Die Bibel sagt es mir. Aber ich lade dich ein in diese andere Welt. Dazu lade ich dich ein, dabei zu sein. Und mit diesem Bild will ich schließen, mit dem Heiko. So ein junger Mann, ich glaube, der ist mit 20 Jahren ist er gestorben. Saß im Rollstuhl, als er als Konfirmand bei uns am Bodenseehof war. Und den Rollstuhl, den konnte er nur noch mit einem Finger bedienen. Er hat eine Muskelkrankheit gehabt. Und wir machen immer so ein, wie heute Abend auch, wir laden ein zu Jesus. Und ich lade euch heute Abend ein zu Jesus. Zu diesem himmlischen Vater. Und ich sagte zu den Konfirmanden, wer das spürt, dass er verloren ist. Nicht, weil ich dir ein schlechtes Gewissen gemacht habe. Das geht einfach. Aber du weißt in deinem Herzen, Jesus ist die einzige Wahrheit. Wer das heute Abend weiß, der komm einfach zurück und ich bete mit dir. Und wir danken Jesus dafür. Und an dem Abend ging die Tür auf in unserem Vorlesungssaal und rein rollte der Heiko. Und ich habe den jungen Kerl vor mir sitzen sehen und ich habe ihn gefragt, was willst denn du da? Weil mir war es im Kopf, also wenn alle Jesus brauchen, der nicht, der hat schon so schlecht. Also Gott muss den ja annehmen. Und er guckt mich an und sagt, Heinz, ich brauche Jesus. Ich bin verloren. Und ich benötige diesen himmlischen Vater. Und wir haben einfach gebetet und gesagt, Jesus, danke für dein Blut, danke für deine Vergebung. Und dieser Heiko ist dann in seinen Heimatort, aus dem er kam, ist mir dann alles erzählt worden. Ist er mit seinem Rollstuhl von Haus zu Haus gefahren. und hat Menschen zu Jesus eingeladen, wisst ihr? Seine Situation hat sich keinen Deut verändert. Das sind heute noch Menschen, die sagen, ja, wie kann Gott sowas zulassen? Da ist keiner dabei, das stimmt nicht, keiner, aber die allerwenigsten sagen, wie kann Gott sowas machen, so einen jungen Menschen plötzlich Dankbarkeit ins Herz legen? Das ist doch zum Staunen. Und dieser junge Mann, den habe ich das letzte Mal getroffen in diesem Zelt, in dem Zelt Jugendtag oben in Lonsingen. Und da konnte er seinen Rollstuhl nur noch mit dem Mund, mit so einem Strohhalm oder wie man es macht, mit dem Joystick bedienen. Und das vergesse ich nie mehr. Der kam, das war der Einzige, der vorkam zu mir. Und er rollte vor mit seinem Rollstuhl und guckt mich an und sagt, Heinz, ich möchte einfach nur noch einmal Danke sagen. Es war das Größte, was mir passieren konnte, Jesus kennenzulernen. Und Jahre später war eine Frau bei uns am Bodenseehof mit der Konfirmandengruppe aus diesem Ort. Und diese Frau kam auf mich zu und sagte, ich wollte einmal an dem Ort kommen, an dem mein Sohn verändert wurde. Das wollte ich einmal sehen, den Platz. Ich wollte einmal die Menschen kennenlernen. Und der Pfarrer aus diesem Ort, der diesen Jungen dann beerdigt hat, diesen jungen Mann, der sagte mir, Heinz, ich habe so eine Beerdigung noch nie erlebt, mein ganzes Leben nicht. Es war eigentlich so traurig alles und es war doch so voller Freude und voller Hoffnung. Warum? Weil jemand, dem es schlecht ging, dem es trotzdem gut ging, weil er einen Vater im Himmel hat. Und der Heiko, wisst ihr, wo der jetzt ist? Der ist dort, in dieser ewigen Stadt. Hundertprozentig, tausendprozentig. Nicht, weil er es verdient hätte, weil es Jesus für ihn erworben hat am Kreuz von Golgatha. Und das Einzige, was er gemacht hat, war, er hat gesagt, danke Jesus. Danke für dein Blut. Danke, dass du mir die Rettung erworben hast. Danke, dass ich durch dich einen lieben Vater im Himmel habe. Und es hat auch so einen Menschen, der hoffnungslos war, einen Menschen gemacht, voller Hoffnung. Und das ist es, wisst ihr. Spielt keine Rolle, wie lang unser Leben ist. Überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, wer leitet dieses Leben? Wer füllt dieses Leben aus? Wozu wird dieses Leben gelebt? Für mein Häusle? Für meinen vollen Kühlschrank, für meine Gesundheit? Oder fürs Reich Gottes? Fürs Reich Gottes. Für das Reich, in dem es keine Tränen, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Und ich möchte euch fragen heute Abend mit ganzem Herzen, wozu lebt ihr? Wozu? Wo werdet ihr sein? Könnt ihr Papa sagen? Zum Vater im Himmel, das Vertrauen drin. Wo werdet ihr sein? Und wir möchten einen Abend einladen, wir möchten ein Gebet einblenden, wo es darum geht, diesen Vater im Himmel kennenzulernen. Und die Band wird kommen und ein Lied spielen. Und in dieser Zeit werden Leute hier nach vorne kommen. Und wir laden euch ein, einfach hier nach vorne zu kommen, hier in das Eck. Und da werden Leute sein und die wollen gerne einfach so ein Wegweiser sein, so ein Hinführer auf Jesus, zu dem, der das Leben ist. Helfen denjenigen, die heute Abend merken, diesen Vater im Himmel kenne ich nicht. Ich bete das zwar, das Vaterunser, aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht im Herzen. Aber heute Abend will ich nach Hause gehen, indem ich es im Herzen habe. Heute Abend will ich, dass Jesus in den Himmel aufschließt. Und dazu laden wir herzlich ein. Heute Abend will ich Vergebung. Heute Abend will ich leben. Heute Abend will ich Danke sagen. Diesen wunderbaren Herrn, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und dazu laden wir herzlich ein. Wir blenden das Gebet ein und es kann man auf sich wirken lassen, einfach dieses Gebet. Und die Band kommt nach vorne. Und während die Band ein Lied noch spielt, seid ihr eingeladen, die ihr euch gerufen wisst von Jesus, einfach mit nach vorne zu kommen und Ja und Danke zu sagen zu diesem wunderbaren Herrn und Heiland. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören, ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt, ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt, bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Komm du in mein Leben, übernimm die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. So soll es aussehen und so soll es geschehen. Jetzt bitte ich einfach, du bist die Band. Okay. Die Sängerinnen, kommt ruhig. Und die Gitarre. Und während das Lied gesungen wird, lade ich herzlich dazu ein, einfach nach vorne zu kommen. Diejenigen, die gerufen sind. Und Danke zu sagen und zu empfangen.